Willkommen zum IP Courses Podcast, dem Podcast für gewerblichen Rechtsschutz. Mein Name ist Gerd Hübscher. In dieser Folge des IP Courses Podcast spreche ich mit Fabian Heiböck über die Entscheidung T2632 aus 22 der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 10. Oktober 2024. Die Entscheidung ist auch unter dem klingenden Namen Grasmanagement-System bekannt geworden. Hallo Fabian.
Servus Gerd. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Fabian, bevor wir uns die Entscheidung im Detail ansehen, was ist denn die Erfindung, die dem ganzen Verfahren zugrunde liegt?
Ja, die Erfindung umfasst eine Vielzahl an Arbeitsmaschinen. Eine dieser Arbeitsmaschinen ist ein Mäher, dieser Mäher, der mäht Gras. Und neben diesem Mäher gibt es auch zwei Sensoren, nämlich einmal einen Feuchtigkeitssensor, der misst den Feuchtigkeitswert des Grases beim Mähen. Und es gibt auch noch einen Positionssensor. Und dieser Sensor gibt dem gemähten Gras und dem Feuchtigkeitswert dieses Grases eine konkrete Position, sodass das einfach geortet werden kann. Die Erfindung liegt jetzt eigentlich darin, dass es neben dieser ersten Arbeitsmaschine, dem Mäher, eine weitere Arbeitsmaschine gibt. Die wird zum Nachbearbeiten des Grases eingesetzt, also kann beispielsweise eine Rundballenpresse sein. Und diese Rundballenpresse, die arbeitet jetzt nach einer gewissen vorgegebenen Arbeitsroute, nämlich nach einer Route, sodass die Rundballenpresse zuerst die trockeneren Grasabschnitte weiterverarbeitet und erst dann die feuchteren.
Das heißt, im Kern geht es eigentlich nur darum, dass ich beim Mähen bereits messe, wie feucht das Gras ist und dann eine nachgelagerte Rundballenpresse oder andere Verarbeitungsmaschine entsprechend so führe, dass sie zuerst das trockene Gras verarbeitet und nicht das nasse.
Genau, dadurch soll im Wesentlichen eine gleichbleibende Trockenheit über das gesamte verarbeitete Gras erreicht werden.
Wie lief denn das Erteilungsverfahren?
Ja, das Erteilungsverfahren war verhältnismäßig unspektakulär. Die ursprüngliche Anmeldung war eine japanische Anmeldung. Sprich, man kann sich schon vorstellen, dass da einige Klarheitseinwände gegeben hat. Es gab auch ein X-Dokument, aber das waren alles im Wesentlichen Dinge, die durch gewisse Klarstellungen und Einschränkungen von der Anmelderin ausgeräumt werden konnten, sodass das Patent innerhalb von 2,5 Jahren ab Anmeldung dann tatsächlich schon erteilt worden ist, was doch ein eher problemloses Verfahren ist, würde ich sagen.
Das bedeutet also, es muss ein Einspruchsverfahren gegeben haben, sonst würde es die Beschwerde nicht geben und die Entscheidung.
Völlig richtig kombiniert, Gerd. Genau so war es. Der Markt, die Konkurrenz hat das Gefühl gehabt, dass das Patent in dieser Form nicht erteilt werden sollte und hat dementsprechend Einspruch eingelegt.
Wie hat denn die Einsprechende argumentiert? Was war ihr Angriff?
Ihr Angriff war im Wesentlichen mit bekannten Waffen. Sie hat nämlich bereits aus dem Prüfungsverfahren bekannte Druckschriften verwendet, nämlich aus nächstliegendem Stand der Technik, und hat gemeint, dass der jetzt vorliegende Anspruchssatz nicht erfinderisch gegenüber diesem nächstliegenden Stand der Technik, das war damals das Dokument 3, ist.
Es wird die erfinderische Tätigkeit ja in hinlänglich bekannter Weise nach dem Aufgabelösungsansatz beurteilt. Was war denn der nächstliegende Stand der Technik? Das war dieses X-Dokument aus dem Erteilungsverfahren.
Ja, genau.
Welche Unterscheidungsmerkmale gab es dazu?
Also das X-Dokument hat im Wesentlichen zwei verschiedene Arbeitsmaschinen gezeigt, einen Mäher, eine Weiterverarbeitung, hat alle Sensoren gezeigt, hat aber nicht gezeigt, dass diese zweite Weiterverarbeitungsmaschine in Abhängigkeit einer vom Feuchtigkeitswert abhängigen Route die Gräser weiterverarbeitet. Im X-Dokument war es nämlich nur vorgesehen, dass die Arbeitsmaschine diesen Feuchtigkeitswert kennt und nach einer gewissen Abwartezeit, sodass optimaler Trocknungswert erreicht wird, erst dann die Gräser weiterverarbeitet. Es gab also keine sequentielle Abarbeitung unterschiedlicher Gräser, unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalts.
Ich muss also nicht warten, bis alles trocken ist, sondern ich kann schon mit dem beginnen, dass schon ausreichend trocken ist.
Genau.
Was ist jetzt daraus eine ableitbare objektive technische Aufgabe?
Ja, die objektive Aufgabe, die sich natürlich durch das Unterscheidungsmerkmal ergibt, liegt darin, dass im Wesentlichen ein über das gesamte verarbeitete Gras möglichst gleiche Trockenheit gewährt werden soll.
Jetzt hat die Einsprechende wahrscheinlich argumentiert, wenn ich gleichmäßige Trockenheit haben will, dann verarbeite ich das in der Reihenfolge, in der es trocken wird.
Ja, genau, nicht nur das. Die Einsprechende ist jetzt mit einem weiteren Stand der Technik dahergekommen. Dieser Stand der Technik hat ebenso ein Grasmanagementsystem gezeigt mit einer Weiterverarbeitungseinheit. Und diese Weiterverarbeitungseinheit hat ebenso einen Feuchtigkeitswert dieser Gräser gekannt und hat als Aufgabe gehabt, in Abhängigkeit dieses Feuchtigkeitswertes die Gräser wirklich sequenziell abzuarbeiten. Man muss aber jetzt dazu sagen, dass in diesem Stand der Technik nicht unmittelbar und eindeutig erwähnt worden ist, dass diese Weiterverarbeitungseinheit zuerst beim trockensten Gras beginnt, sondern es wurde wirklich nur gesagt, sequenziell abarbeiten, das zum einen. Und zum anderen ist dann später auch relevant, der Feuchtigkeitswert, der da gemessen wird, das ist ein Wert, der nicht unmittelbar beim Schneiden des Grases gemessen wird, sondern das ist ein Wert, der erst nach einer gewissen Trocknungszeit gemessen wird.
Das, glaube ich, ist das für die Fachperson und noch schlimmer wahrscheinlich für den realen Techniker, der sowas macht, wahrscheinlich schwer nachvollziehbar, warum es denn nicht naheliegend sein soll, wenn ohnehin schon eine sequentielle Verarbeitung bekannt ist, dass dann diese sequentielle Verarbeitung natürlich so erfolgen muss, dass man mit dem trockenen Gras anfängt und nicht mit dem nassen. Wie soll es denn auch sonst sein? Wie war denn da das Argument der Inhaberin, sich da überhaupt zu verteidigen?
Also genau das Argument, was du gerade gesagt hast, das hat natürlich auch die Einsprechende genau so vorgebracht. Und die Inhaberin hat sie dann in sehr professioneller Manier auf den Aufgabelösungsansatz beziehungsweise vor allem auf den Kurt Wood Approach verlassen und hat argumentiert, dass die unterschiedlichen Feuchtigkeitswerte einfach nicht miteinander kompatibel sind, weil eben für die Fachperson ein Feuchtigkeitswert, der unmittelbar gemessen wird, völlig unterschiedlich zu einem Feuchtigkeitswert, der erst nach einer gewissen Trocknungszeit vorliegt, ist.
Kannst du das auf einer technischen Ebene nachvollziehen, inwieweit zwei Feuchtigkeitswerte nicht kompatibel sein können?
Also hättest du mich jetzt vor 6 Jahren gefragt oder vor 7, nach Abschluss meines Studiums, hätte ich gesagt, also bitte, was hindert mich daran? Technisch und wahrscheinlich auch vorrichtungsmäßig ist da überhaupt kein Unterschied. Wenn du mich jetzt fragst, nach Indoktrinierung des Kurt-Wood-Approaches, würde ich meinen, ja, ist nachvollziehbar, dieses Argument. Und in dem Fall auch sehr, sehr findig.
Wie ist denn die Einspruchsabteilung dazu gestanden?
Ja, die Einspruchsabteilung hat gemäß dem Kurt Wood Approach diese Argumentation nachvollzogen und auch bestätigt. Sprich, auch die Einspruchsabteilung war der Meinung, nein, die Fachperson würde nicht zum Anspruchsgegenstand gelangen. Die Fachperson hat gewisse Hindernisse, sodass D2 und D3 nicht miteinander kombiniert werden würde.
Daraufhin hat dann wohl die Einsprechende Beschwerde eingelegt. Welche Argumente hat sie denn vorgebracht bei der Beschwerde?
Die Argumente waren im Wesentlichen nur die erfinderische Tätigkeit betreffend, also dass der Gegenstand neu ist, darüber war sich tatsächlich jeder einig. Es ist wieder darum gegangen, ob die Fachperson ausgehend vom nächsten Stand der Technik, also eben von diesem damaligen X-Dokument und der Hinzufügen dieses zuzüglichen Standes der Technik zum Anspruchsgegenstand gelangen würde.
Hat die Spitzfindigkeit der Inhaberin sie auch im Beschwerdeverfahren dann gerettet?
Ja, genau so ist es. Die Beschwerdekammer hat sich doch sehr, sehr genau mit der Argumentation auseinandergesetzt und hat auch darauf verwiesen, dass sie der Meinung ist, dass diese Feuchtigkeitswerte eben nicht miteinander kompatibel sind. Sprich, die Fachperson sieht ein Hindernis darin im Zeitpunkt der Messung und wird deshalb die Druckschriften nicht miteinander kombinieren. Die Beschwerdekammer ist dann auch noch sogar einen Schritt weiter gegangen und hat sozusagen in einer zweiten Stufe die erfinderische Tätigkeit bestätigt, nämlich dadurch, dass sie gesagt hat, ja, wenn die Person jetzt wirklich trotz der Bedenken diese zwei Dokumente miteinander kombinieren würde, so würde die Fachperson nicht mosaikartig nur die Routenplanung übernehmen, sondern sie würde dann auch eben die für die Routenplanung in der D3 relevanten Feuchtigkeitswerte übernehmen. Und diese Feuchtigkeitswerte sind in der D3 aber eben erst nach jene Feuchtigkeitswerte nach einer gewissen Trocknungszeit, sodass, wenn D3 mit D2 kombiniert wird, sogar vom Anspruchsgegenstand weggeführt werden wird, der ja verlangt, dass die Feuchtigkeit unmittelbar beim Mähen gemessen wird.
Das bedeutet, die Fachperson würde also auch im Aufgabelösungsansatz nicht in Analogie eine Zwischenverallgemeinerung durchführen.
Ja, genau.
Jetzt war aber das Materiellrechtliche nicht das einzige Thema in dem Beschwerdeverfahren.
Ja, genau. Es gab auch einen kleinen Nebenschauplatz, nämlich hinsichtlich der Zulässigkeit der Beschwerde.
Was war da das Problem?
Ja, die Beschwerdegegnerin hat sozusagen alle Register gezogen und ist beim Durchlesen der Beschwerdebegründung darauf gekommen, dass ein Großteil der Passagen der Beschwerdebegründung wortident oder im Wesentlichen kopiert die Einspruchsgründe wiederholt. Und hat dann gemeint, na bitte, das ist ja reine Wiederholung, das ist unzulässig.
Wenn die Beschwerdeführerin und damalige Einsprechende im Einspruchsverfahren nicht gehört worden ist, muss sie ja bis zu einem gewissen Grad ihre Argumente wiederholen oder kann sie nicht gezwungen sein, dass sie sich jetzt völlig neue Argumente ausdenkt. Was war denn das Argument da der Inhaberin, dass das unzulässig sei?
Ja, die Beschwerdegegnerin hat sich da einer weiteren T-Entscheidung bedient, nämlich der T395 aus 12, und die besagt, dass das Beschwerdeverfahren eben kein reiner zweiter Anlauf des Einspruchs sein soll und dass eine reine Wiederholung der Gründe nicht ausreicht. Im damaligen Fall hat nämlich die Beschwerdeführerin grundsätzlich einfach gesagt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung ist nicht korrekt, und hat dann die Einspruchsgründe wiederholt. Ja, und genau das hat die Beschwerdegegnerin dann auch geltend gemacht und hat verlangt, die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen.
Jetzt wissen wir ja, dass das rechtliche Gehör beim Europäischen Patentamt einen sehr hohen Stellenwert hat. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Beschwerdekammer eher das formal zugelassen hat und das dann eher materiellrechtlich entschieden hat.
Ja, genau so war es. Die Beschwerdekammer war da relativ eindeutig in ihrer Entscheidung. Sie hat gemeint, nur die Tatsache, dass ein paar Passagen wiederholt wurden, heißt noch lange nicht, dass es eine reine Wiederholung des Einspruchsverfahrens ist. Ganz im Gegenteil, die Beschwerdeführerin ist konkret auf gewisse Entscheidungen in der Einspruchsabteilung eingegangen und hat auch begründet, warum denn die so nicht zu akzeptieren seien. Deswegen sei die Beschwerde auch zulässig.
Dann war ja auch die Vorlage von Beweismitteln strittig. Wie kann denn das sein, wenn es eh im Wesentlichen um den Stand der Technik ging, der schon im Erteilungsverfahren bekannt war?
Ja, genau. Also das war auch die Meinung, die die Beschwerdekammer vertreten hat. Sie hat gesagt, Dokumente, die bereits im Verfahren sind, nämlich in dem Fall wurden sie doch tatsächlich schon im Einspruchsverfahren geltend gemacht, müssen im Beschwerdeverfahren nicht noch einmal eingeführt werden. Also auch das Vorliegen von Beweismitteln und von den Tatsachen war gegeben. Und aus diesem Grund gibt es auch keine formale Bemängelungen.
Das heißt, letztendlich ist die Einsprechende nicht durchgedrungen. Das Patent ist unverändert aufrechterhalten worden. Wir wissen, das EPA ist mitunter anmelderfreundlich, aber in dem Fall wird das wohl wieder bestätigt. Was kann man denn Inhaltliches aus dieser Entscheidung lernen?
Ja, ich würde meinen, dass die Entscheidung doch sehr viel Mut für den Anmelder und für den Ausarbeiter der Anmeldungen gibt. Nämlich, man hat immer irgendwie die Sicherheit des Could-Would-Approaches. Dieser Could-Would-Approach, wenn man den korrekt und durchaus findig anwendet, ergibt dann doch Erfindungen, die vielleicht jetzt aus reiner technischer Sicht so vielleicht gar nicht vorstellbar sind. Also wie gesagt, wiederholend, wenn du da jetzt den Techniker Fabian vor 7 Jahren fragst, hätte ich gemeint, na bitte, das ist aber sowas von eine klare Geschichte, das ist sicher nicht erfinderisch, wenn man die zwei miteinander verbindet. Wenn man jetzt aber den Patentanwalt Fabian fragt, dann ist die Entscheidung durchaus nachvollziehbar, weil eben das Rechtsinstrument des Could-Would-Approaches, sofern es korrekt angewendet wird, dann doch eben zu einer überraschenden Anzahl an Erfindungen führt.
Das war eine Folge zur T2632 aus 22 der Technischen Beschwerdekammer Grasmanagement-System. Vielen Dank, Fabian, und vielen Dank für Ihr Interesse.
Das war ein IP-Courses-Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.